herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts über Depressionen, die uns heute eine ganz besondere Perspektive eröffnet. In unserer ersten Folge dieser Staffel haben wir mit Liselotte Mahler darüber gesprochen, wie Genesungsbegleiterinnen einen unverzichtbaren Beitrag zur Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen leisten. Doch was genau steckt eigentlich hinter diesem Beruf? Was bedeutet es, eigene Erfahrungen mit einer Krankheit zur Expertise zu machen und diese auf Augenhöhe weiterzugeben? Zu Gast ist Henriette Pier, die seit 2014 in diesem Beruf tätig ist. Sie gibt uns wertvolle Einblicke in ihren Weg zur Genesungsbegleiterin, spricht offen über ihre eigenen Erfahrungen mit einer psychischen Erkrankung und über Herausforderungen und Chancen ihres Berufsalltags. Wir klären heute, warum Genesungsbegleitung eine so entscheidende Rolle in der Genesung von Menschen mit Depressionen spielen kann und warum auch Angehörige dabei nicht vergessen werden dürfen. Mein Name ist Claudia Noack. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge des TWW-Podcasts zum Thema Depression und freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich begrüße sehr herzlich dich, liebe Henriette. Ich freue mich, dass du heute mit mir im Podcaststudio sitzt, um über das Thema Genesungsbegleitung zu sprechen im Rahmen der Therapie. Wir kennen uns aus dem TWW und ja, herzlich willkommen.
Liebe Claudia, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bin und dass ihr an mich gedacht habt.
Selbstverständlich. In unserer ersten Folge zu dieser Staffel, in der wir uns mit dem Thema Depression auseinandersetzen, haben wir mit Liselotte Mahler darüber gesprochen, was für eine wichtige Rolle die Genesungsbegleitung auch im Rahmen der Therapie hat. Und jetzt frage ich dich natürlich, deswegen freue ich mich auch, dass du heute hier bist, was genau ist denn eine Genesungsbegleiterin?
Erstmal vorab möchte ich gerne sagen, ich bin sehr nervös und bitte um Verständnis, dass ich mich ein bisschen an meinen Blättern festhalten werde über die Zeit. Und natürlich sage ich gerne was zu dem Thema, was eine Genesungsbegleiterin ist. Also erstmal, Genesungsbegleiterinnen sind Menschen, die selber eine psychische Erkrankung erlebt haben und einen guten Umgang mit dieser gefunden haben. Außerdem absolvieren sie eine einjährige Weiterbildung, die sich Experience Involvement nennt, kurz gesagt Ex-In. Und in dieser Weiterbildung geht es im ersten halben Jahr erstmal darum, um die Reflexion der eigenen Erkrankung. Und die einjährige, also die Ex-In-Weiterbildung ist in 12 Module gegliedert und sind über 3 Tage immer am Wochenende, stattfinden einmal im Monat. Und da geht es um Salutogenese, Empowerment, Krisen und Recovery. So im ersten halben Jahr sind nur ein paar Beispiele gerade. Und im zweiten halben Jahr geht es mehr um Methoden und die Beratung und Begleitung von Menschen mit seelischen Erschütterungen. Und als ich diese Weiterbildung 2014 gemacht habe, war es für mich natürlich sehr neu, weil ich ja viel alleine war durch meine Erkrankung. Mhm. Und es war neu, andere mit anderen Betroffenen darüber zu sprechen, wie ihr Genesungsweg war und wie sie mit ihrer Erkrankung umgegangen sind. Wir haben über Symptome gesprochen. Ich hoffe, ihr habt eine Vorstellung bekommen.
In den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk seid ihr ja eine ganz eigenständige Berufsgruppe. Und das ist ein Novum in der deutschsprachigen Psychiatrie. Arbeitet ihr ausschließlich in einem klinischen Setting als Genesungsbegleiter?
Nein, wir können in vielen Bereichen arbeiten. Im Krankenhaus wie ich oder bei psychosozialen Trägern, wo ich vorher 6 Jahre gearbeitet habe als ambulante Betreuerin, oder in Kontakt- und Beratungsstellen oder beim sozialpsychiatrischen Dienst zum Beispiel, SPD, oder bei Beratungsstellen an der Universität in der Forschung oder auch beim Jobcenter oder in Tagesstätten oder auch in Tageskliniken oder eben auch bei Selbsthilfeorganisationen. Und ich bin sicher, da werden auch noch mehr Möglichkeiten in der Zukunft hinzukommen.
Das wäre natürlich schön. Ne? Also,
das würde ich mir auch wünschen.
Und du hast es ja eingangs kurz angesprochen, du hast schon mal angerissen, was ihr während der Ausbildung lernt. Da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen, welche besonderen Qualifikationen, aber eben auch Erfahrungen, du hast es schon kurz auch mit der eigenen Krankheitserfahrung geschildert, sind denn für diesen Beruf, ist ein richtiger Beruf, notwendig?
Genau, ich glaube, das kann ja von GenesungsbegleiterInnen zu GenesungsbegleiterInnen unterschiedlich sein. Wir sind ja Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen und Krankheitsgeschichten. Mhm. Es sind ja nicht alle Menschen gleich, nur weil sie eine psychische Erkrankung erlebt haben. dann richtet sich natürlich auch nach der Station, auf der wir arbeiten, auf offenen Stationen oder geschützten Stationen. Aber die wichtigste Qualifikation ist natürlich die eigene Erfahrung.
Mhm.
Was ich natürlich wichtig finde bei meiner Arbeit, zum Beispiel gut zuhören können und sich selbst zurücknehmen. Denn das ist nach meiner Erfahrung das, was Patienten oft möchten. Man fühlt sich ja gerade nicht wohl, wenn man in der Klinik ist. Da haben sie viel zu erzählen vom Verlauf der Erkrankung zum Beispiel oder auch davon, wie die Familie damit umgeht. Und manche haben auch länger gebraucht, bis sie überhaupt verstanden haben, dass sie vielleicht in die Klinik müssen. Mhm. Oder dass sie eventuell eine Disposition für eine Erkrankung haben. Da gibt es ja manchmal einen längeren Prozess, der dazu führt, dass man in die Klinik geht.
Ich glaube, bei den meisten.
Ja. Und ich stelle dann oft fest, dass da ein großer Gesprächsbedarf ist. Mhm. Und was ich natürlich auch wichtig finde, geduldig sein. Vor allem, wenn Patientinnen selber eher unruhig sind oder gerade aufgeregt. Dann habe ich festgestellt, dass ich es wichtig finde, dass man sie nicht hetzt, wenn man zum Beispiel ich sie nach Hause begleite und sie sind da gerade dabei, ihre Tasche zu packen oder so zum Beispiel, dass ich nicht sage, komm, wir machen das schnell, sondern dass ich ihnen die Zeit gebe, das so in ihrem Rhythmus zu machen. Sie brauchen manchmal etwas Zeit oder auch bei Gesprächen, dass sie etwas sagen wollen und dann den Faden verlieren, dass ich mir merke, wo sie waren.
Mhm.
Und wenn sie den Faden verloren haben, aber dann sage, sie waren gerade da und dann sagen sie, okay, stimmt, ja. Dass ich finde, da auch Geduld ganz wichtig ist. Und natürlich Reflexion der eigenen Krankheitsgeschichte.
Mhm.
Ich denke, ich muss meine Krankheit gut kennen. Ich muss wissen, wie sie sich bei mir äußert und welche Frühwarnsymptome bei mir auftreten können, um auch darauf achten zu können, dass ich selber auf mich achte und früh dagegen steuern kann, um zum Beispiel nicht total knallemanisch zur Arbeit zu gehen. Also, weil mir das wichtig ist, ne, so zum Beispiel.
Mhm.
Ich finde ebenfalls wichtig, Distanz zur eigenen Erkrankung zu entwickeln und zu den eigenen Gefühlen. Denn ich denke, es ist nicht gut, wenn die Gefühle der Patientinnen mich triggern würden, also mich in meine alte Gefühlswelt reinziehen würden. Ne, ich hoffe, das ist verständlich, ne? Dass wenn sich zum Beispiel jemand sehr aufregt, ne, und wir uns dann zusammen aufregen oder so, das glaube ich ist nicht hilfreich, weder für den Patienten und für mich natürlich auch nicht. Und natürlich auch Gelassenheit. Patientinnen in Krisen sind nicht immer nur nett. Wenn jemand das weiß, dann ich. Ich war bestimmt nicht immer nett. Daher habe ich auch ein Herz für die sogenannten schwierigen Patientinnen.
Mhm.
Natürlich sind wir während einer Krise schwierig. Das ist ja genau auch unsere Erkrankung. Und manchmal können wir in Krisen unsere Gefühle nicht steuern. Manchmal verhalten wir uns dann auch nicht adäquat. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das kennen. Mich regt das nicht auf. Ich weiß, das geht auch wieder vorbei. Und als letztes noch gut mit unterschiedlichsten Menschen umgehen zu können. Weil ich wichtig finde, man kann ja keine Patientinnen bevorzugen, die einem besonders liegen. Man sollte keine Lieblinge haben.
Du bist ja seit 2014 als Genesungsbegleiterin tätig, also von Stand heute seit 10 Jahren. Was hat dich denn ganz persönlich dazu bewogen, Genesungsbegleiterin zu werden und wie sah dein persönlicher Weg dahin aus?
Ich muss ganz ehrlich sagen, Genesungsbegleitung ist jetzt kein Traumberuf, von dem man schon als kleines Mädchen geträumt hat, wie Feuerwehrfrau oder Astronautin. Ich hoffe, das darf ich hier sagen.
Ich wollte auch nicht Astronautin werden.
Ich bin schon mit 17 Jahren krank geworden, habe viele Krisen und Krankenhausaufenthalte hinter mir, die nicht immer schön waren. Durch die Erkrankung bin ich aus der regulären Schul- und Ausbildungszeit herausgefallen. Auch meine Lebensträume waren nicht mehr für mich zu erreichen. Meine Freundinnen zogen an mir vorbei mit interessanten Berufen, Familien und Kindern. Aber als es mir besser ging, wollte ich immer arbeiten. Mir war auch klar, dass ich etwas mit Menschen machen wollte. Ich habe dann auch Verschiedenes ausprobiert, dabei mit kleinen Schritten angefangen. Ich habe auch im Zuverdienst gearbeitet. Das war auch interessant. Diese Zeit war auch wichtig für mich. Ich musste ja erstmal wieder mein Selbstbewusstsein aufbauen. Durch die psychische Erkrankung, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mir sehr viel Selbstbewusstsein genommen. Dieses Jahr durch den Zuverdienst und im Café arbeiten, konnte ich das wieder so ein bisschen aufbauen und das hat mir Mut gemacht und Aufwind gegeben. Und dann war ich sehr froh, als mir jemand von Ex-In erzählte und dass man mit dieser Experience Involvement Weiterbildung andere Menschen mit seelischen Krisen begleiten könnte. Das klang gleich interessant für mich. Anfangs war ich aber trotzdem etwas unsicher, ob ich mir das zutrauen könnte. Aber ein ehemaliger Mitpatient hat mir dann zugeredet und meinte, ich hätte ihn und andere doch immer so gut beraten. Mhm. Das hat mir natürlich Mut gemacht. Daraufhin habe ich dann mir ein Herz gefasst und habe dann die Weiterbildung in Münster bei Gudrun Tönnes Lebensart e.V. absolviert, 2014. Und schon die Weiterbildung war neu und schön für mich. Das war ein bisschen so, als ob ich Schule nachhole. Ich kannte es gar nicht, offen mit anderen Betroffenen, die eine ähnliche Erfahrung hatten, zu reden. Wie sie mit ihrer Erkrankung oder umgegangen sind und auch wie sie ihre Genesung entwickelt hat. Mhm. Danach ging es schnell. Ich habe 2 Praktika bei einem psychosozialen Träger absolviert und die liefen wohl ganz gut, weil der mich dann übernommen hat. Mhm. Und dann habe ich dort 6 Jahre als ambulante Betreuerin gearbeitet. Und das war interessant, weil dort begleitet man die Menschen über längeren Zeitraum und kann auch deren Entwicklung sehen. Manchmal dachte ich damals, es ist schon komisch, dass ich jetzt eine Arbeit mache, die eine ambulante Betreuerin damals mit mir gemacht hat. Ich wusste, wie gut sie mir damals getan hat und das hat mich motiviert, mich auch für andere so einzusetzen.
So weiterzugeben.
Ja, so weiterzugeben, genau. Die Arbeit im Krankenhaus wäre damals für mich noch nicht möglich gewesen. Es gab noch zu viele nicht so schöne Erinnerungen. Da brauchte ich erst einmal Abstand. Aber nach 6 Jahren merkte ich, dass ich doch noch etwas anderes kennenlernen wollte. Da kam die Anzeige des TWW gerade recht.
Yay.
Jetzt arbeite ich im 3. Jahr auf einer offenen Station, was mir großen Spaß macht. Auch wenn es vielleicht etwas komisch klingt. Aber heute nach 10 Jahren ist Genesungsbegleitung dann vielleicht nicht der Traumberuf, aber doch genau der richtige Beruf für mich geworden. Ich kann durch meine Erkrankung etwas wirklich Sinnvolles machen. Ich freue mich jeden Tag, dass ich Menschen, die in einer schwierigen Situation sind, ein wenig unterstützen kann, die ich ja selber kenne. Ich wäre so froh gewesen, wenn ich damals im Krankenhaus mal mit einer Genesungsbegleiterin hätte sprechen können.
Das ist ja jetzt auch schon angeklungen. Ich finde, es ist ein großes Glück, dass dieser Beruf, also ein Glück für viele Patientinnen, dass dieser Beruf dich gefunden hat, dass du dich letztlich doch auch darin beruflich zu Hause fühlst. Kannst du noch mal mehr darüber erzählen, was es für dich bedeutet, deine Erfahrung mit der Krankheit ja quasi zur Expertise zu machen? Ja, also vielleicht kannst du uns auch kurz sagen, was dein Krankheitsbild war und was dich eben daraus, ja, es ist schon oft angeklungen, dass du natürlich jemand bist, der Erfahrung hat. Du weißt, wie es ist, als psychisch erkrankter Mensch in einer Psychiatrie zu sein, und zwar mehrfach. Und das ist eine Erfahrung, die kann kein Therapeut, keine Therapeutin bieten. Deswegen, ich finde es ein großes Geschenk, dass es Genesungsbegleitung gibt und dass du das machst, ja. Also deswegen nochmal, was bedeutet es für dich, deine Erfahrung mit der Krankheit eben zu deiner Profession zu machen?
Genau, ich fange mal damit an. Also ich habe erstmal eine bipolare Erkrankung. Mhm. Und mit dieser Erkrankung, das ist ja in dem Sinne nicht heilbar. Ne? Früher habe ich mir sehr gewünscht, dass ich damit mal abschließen kann und dann in Anführungsstrichen durchstarten könnte.
Ja.
Und das mal vergessen könnte. Aber so ist es leider nicht. Ne? Sondern ich weiß bis heute, ich kann immer jederzeit neu erkranken. Und deshalb habe ich ja auch meinen Krisenplan und meine Frühwarnzeichen und mein Netzwerk und alles. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, glaube ich, der Umgang. Früher war ich, also vor 15 Jahren ungefähr, war es immer eine Katastrophe, wenn ich im Krankenhaus war und ich dachte, weil ich mich vor 6 Monaten oder so mal falsch entschieden habe, ist das quasi jetzt die nachfolgende Konsequenz, dass ich jetzt im Krankenhaus bin. Und so, ich habe es nicht akzeptiert als Krankheit, sagen wir so, ne? Und seitdem ich das akzeptiert habe als Erkrankung, die halt irgendwie doch immer wieder zuschlagen kann, kann ich viel besser damit leben, dass es, weil es eine Erkrankung ist, und ich habe auch nicht mehr die Angst vor einem Krankenhausaufenthalt, weil es ist nicht mehr in Anführungsstrichen diese Katastrophe, die über mich einbricht, sondern ich sehe es, glaube ich, pragmatischer. Es kann passieren, aber auch ein Krankenhausaufenthalt muss nicht die Katastrophe sein, weil ich kann vorher ganz viel, sagen wir, Sachen probieren, selbst dagegen zu tun, damit es nicht so weit kommen muss. Ob es immer klappt, ist eine andere, es steht auf einem anderen Blatt Papier, sagen wir so. Und von daher sehe ich das eben so, dass meine Krankheit zur Expertise zu machen, ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Während der Krisen habe ich oft gedacht, dass ich nichts wert bin, dass ich nur ein Problem für andere bin, dass mir meine Symptome keine Sympathie einbringen. Nicht, wenn man darüber nachdenkt, wenn ich knallemanisch bin, dann noch eine Frau und ne, wenn man sehr fordernd ist und wenn man so wirklich überlegt, ne, sehr fordernde Frauen, wenn man an Geschlechterrollen denkt.
Kommt nicht gut an.
Das kommt natürlich bei der Umwelt auch nicht gut an, weil bei Männern ist es was anderes. Aber so wie Manikerinnen sich verhalten, verhalten sich ja eigentlich Frauen schon mal überhaupt nicht. Also nicht, also wollte ich, ne, eigentlich, wenn man so denkt, ne, so sollte man sich Frauen auch nicht verhalten.
Darüber können wir fast einen eigenen Podcast
ja,
machen.
Ne? Also wollte ich nur mal einflechten. Ja. Ne? Und jetzt merke ich aber, dass ich die Erfahrung mit der Krankheit, auch die wenig schön, in Gespräche mit Patientinnen einbringen kann. Sie sind jetzt kein Defizit mehr für mich, sondern eigentlich genau die Voraussetzung dafür, dass ich Patientinnen verstehen kann und ihnen auch Geduld und Empathie entgegenbringen kann. Seitdem ich Genesungsbegleiterin bin, habe ich dieses Gefühl, nichts wert zu sein, nicht mehr. Zumindest meistens.
Toll. Ich freue mich gerade so. Ja. Es klingt ja auch immer wieder an und allein der Weg mit einer psychischen Erkrankung ist kein leichter, sondern ein schwerer Weg. Welche Herausforderungen haben sich dir denn auf diesem Weg geboten? Du hast auch schon über Chancen gesprochen, aber das kann gern auch nochmal mit anklingen. Deswegen, was war eine besondere Herausforderung, dann doch diesen Beruf der Genesungsbegleiterin zu ergreifen?
Also, um ehrlich zu sagen, muss ich sagen, was mir wirklich anfangs schwer fiel, war das ständige Zusammensein mit anderen Menschen. Durch die langen Jahre mit der Krankheit war ich ja auch viel alleine und musste mich erst wieder daran gewöhnen, immer unter Menschen zu sein oder immer mit Menschen zusammen zu sein. Und ich musste mich daran gewöhnen und ich denke, mittlerweile bin ich dran gewöhnt und es geht schon viel besser. Und ich glaube, es klappt auch ganz gut. Aber es war natürlich für mich eine Umstellung, ne? Wenn man viele Jahre alleine mit der Krankheit war und dann so in den Arbeitsalltag neu reinfinden muss und so und dann im Krankenhaus, ne, dann so auf einmal so rund um die Uhr immer mit Menschen, das ist eine Umgewöhnung. Für mich war es so.
Also sagen, Team und mit den genau, Patienten.
Genau. Also im so mit dem Team und so, ne, das ist, also für mich war es, also mit dem Team eine größere Umgewöhnung. Mit dem Patienten war es für mich ein bisschen einfacher. Also wenn ich das mal so sagen darf, ne?
Ich kann mir das so vorstellen, dass du mit Patienten hast, ist ja meistens von Angesicht zu Angesicht, also genau. Ein Zweiergespräch, im Team, da sind natürlich dann immer viele in der Runde, viele Meinungen.
Viele ja, Meinungen.
Groß,
ja,
Diskussion.
Ist, ja, genau, das ist für mich wirklich eine Herausforderung. Und eine Chance für mich war es, trotz meiner Krankheit einen Beruf zu haben, zu finden, der mir Spaß macht und den ich auch für sinnvoll finde. Außerdem habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit auch Stabilität gibt. Ich war natürlich früher manchmal traurig wegen der langen, schwierigen Krankheitsjahre. weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe durch die Krankheit so viel im Leben verpasst. Ich denke an meine Freundin, die dann Abi studiert, Freundschaften und dann natürlich Freunde, Kinder, Heirat und so weiter. Nicht? Da ist man auch manchmal traurig, ne? Was natürlich auch sein darf, klar. Aber auf jeden Fall, jetzt sehe ich, dass ich genau diese Erfahrung geben mir die Möglichkeit, eben eine sinnstiftende Arbeit zu machen. Und das versöhnt mich wieder und ich habe meinen Frieden damit gemacht. Zumindest meistens.
Wie sieht denn eigentlich ein typischer Arbeitsalltag als Genesungsbegleiterin aus?
Erstmal gibt es feste Strukturen in der Woche, wie Teamvisiten und Übergaben, bei denen ich natürlich dabei bin. Das ist auch wichtig für mich, weil ich dadurch auch mehr von den Patientinnen über die Patientinnen erfahre. Ansonsten bin ich frei in der Gestaltung der Patientinnenkontakte, was natürlich sehr schön für mich ist. Ich spreche die Patientinnen immer wieder an und erkläre ihnen, was ich für sie tun könnte, wenn sie das wollen. Manche wollen sofort, andere sind eher zurückhaltend, dann gehe ich nach ein paar Tagen noch einmal auf sie zu. Manche wollen aber auch erst einmal nach ein paar Tagen ein Gespräch mit mir haben. Bei allen Gesprächen oder Aktivitäten geht es mir um Beziehungsgestaltung. Und zwar, ich gebe keine Themen vor, sondern die Themen bestimmen nur die Patientinnen. Manchmal geht es um etwas, das sie gerade sehr beschäftigt. Und bei depressiven Patientinnen geht es zum Beispiel oft um ihre Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit oder um die totale Leere oder Gefühllosigkeit, die sie manchmal empfinden können. Für mich geht es erst einmal um das Zuhören. Manche fragen mich auch, ob ich diese Gefühle auch kenne. Ich erzähle dann auch von mir, achte aber schon sehr darauf, dass vor allem die Patientinnen reden können. Sie sind die Hauptperson. Es geht um sie und nicht um mich. Sie können mir vieles erzählen. Ich bewerte das nicht und habe auch nicht sofort einen Ratschlag für sie. Überhaupt sage ich ihnen selten, was sie tun sollten. Oft geht es einfach um Trost und Freundlichkeit und einfach für sie da sein. Aber wenn sie das wollen, können wir schon manchmal gemeinsam überlegen, wie sie sich in für sie schwierigen Situationen eventuell anders verhalten können. Manchmal hilft auch einfach eine gemeinsame Aktivität, die etwas von den eigenen Problemen ablenkt. Rauchen auf der Parkbank ist zwar nicht gesund, aber kommunikativ. Gemeinsames Lachen, ein Spiel spielen oder zusammen Toast Hawaii herstellen. Es kann nicht immer nur um die Arbeit an der eigenen Person gehen. Jetzt habe ich vor allem von meinen Aktivitäten mit den Patientinnen gesprochen. Aber andere Genesungsbegleiterinnen haben auch noch vielleicht andere Schwerpunkte. Inzwischen haben wir festgestellt, dass es viele unterschiedliche Talente bei uns Genesungsbegleiterinnen gibt. Es wurde schon ein Lied zusammen mit Patientinnen komponiert. Momentan läuft ein großes Kunstprojekt von den Genesungsbegleiterinnen, bei dem nicht nur die Patientinnen, sondern auch die Mitarbeiter mitmachen können. Wenn das Kunstprojekt abgeschlossen ist, soll es auch ausgestellt werden. Demnächst wollen andere Genesungsbegleiter auch Ausflüge für Patientinnen anbieten. Und demnächst will ein Genesungsbegleiterkollege auch Line-Dancing für Patientinnen und Mitarbeiter anbieten. Ach, ich habe ganz vergessen zu erzählen, dass es seit circa 2 Jahren Theos Tierfarm gibt. Da gibt es Hühner und Riesenhasen. Und das macht vielen Patientinnen Freude. Und man kann also sehen, dass durch die Genesungsbegleiterin auch viele neue Ideen in den Klinikalltag eingebracht werden. Und das, finde ich, ist sicherlich ein Gewinn.
Also ich glaube, der Gewinn ist vor allen Dingen, dass ihr relativ frei in der Gestaltung seid, immer an den Bedürfnissen der Patientinnen dran und dass ihr eben auch Zeit habt für diese Dinge, auf diese Dinge einzugehen. Ja. Ja, das finde ich ganz toll. Und rauskommt, ihr arbeitet ja auch in einem Team und ihr arbeitet mit dem Stationsteam in einem multiprofessionellen Team. Du hast ja auch anfangs gesagt oder vorhin, dass ihr auch Teambesprechungen habt. Und wie unterscheidet sich denn die Unterstützung von dir und deinen Kolleginnen in der Genesungsbegleitung von anderen Therapieformen? Oder es gibt ja natürlich auch Gespräche mit Ärztinnen, Therapeutinnen, Spezialtherapeutinnen. Aber was macht den Unterschied zum Gespräch mit euch, mit dir?
Erstmal möchte ich gerne sagen, dass wir natürlich kein Ersatz für andere Therapien sind, aber dass wir ein zusätzliches Angebot sind. Ich denke, ein Unterschied ist es, dass wir kein klares Therapieziel haben. Unsere Begegnungen müssen nicht so zielgerichtet sein. Mhm. Wir müssen und dürfen auch keine Diagnosen stellen und nicht bewerten, ob es den Patientinnen schon besser geht oder eben noch nicht. Wir sprechen vielleicht mehr und öfter über Alltagsprobleme. Manchmal füllen wir auch die Zeit zwischen den Therapien. Wir können kleine Aktivitäten anbieten, wie spazieren gehen oder im Café Sonnenschein Kuchen essen. Ich koche und backe manchmal mit den Patientinnen. Manchmal begleite ich die Patientinnen nach Hause, wenn sie da Ängste haben. Am Anfang zum Beispiel.
Also ganz kurz, das muss man erklären, gehen manchmal ja auch im Rahmen des stationären Aufenthalts auch mal nach Hause.
Manchmal, genau, wenn Patientinnen Ängste haben, alleine nach Hause zu gehen, kann es ein kleiner Zwischenschritt sein, dass ich sie begleite, damit sie danach vielleicht alleine schaffen, nach Hause zu gehen. Ja. Genau, also.
So als Rückführung langsam wieder in den Alltag.
In den, genau. Ja. Oder zum Beispiel auch, wenn jemand Angst hat, Bus zu fahren oder so, dann kann es auch ein kleiner Zwischenschritt sein, mal mit mir vielleicht erstmal zusammen Bus zu fahren oder das zu üben. Der größte Unterschied, glaube ich, ist einfach, dass wir die persönliche Erfahrung haben und einfach selber mal in einer Klinik, in Anführungsstrichen, waren oder einfach auch eine seelische Erschütterung erlebt haben. Oder ich spreche von Krankheit.
Ja.
Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu den Kollegen.
Dieser Erfahrungsschatz,
ja, genau.
den ich aufwägen kann.
Und also das, glaube ich, ist einfach der größte Unterschied. Was uns sehr unterscheidet, ist, dass wir viel Zeit für die Patientinnen haben. Was für andere Kolleginnen natürlich schwieriger sein kann. Ein großer Unterschied ist natürlich, dass ich eine psychische Krankheit, habe ich ja schon mal gerade gesagt, auch selber kenne. Ich behaupte nicht, dass ich genau weiß, wie die Patientinnen sich gerade fühlen. Aber ich weiß, wie es sich anfühlen kann, wenn ich zum Beispiel gelähmt bin durch Ängste. Oder wenn ich mich vielleicht wie eine Versagerin fühlen kann. Wenn man gereizt und laut ist, das kommt ja in der Manie schon manchmal vor. Obwohl man weiß, dass man damit alle Menschen vor den Kopf stößt. Mir fällt es vielleicht leichter, dann gelassen zu bleiben. Ich weiß, dass sich das manchmal nicht ändern lässt. Das ist eben die Krankheit. Aber ich weiß auch, dass es wieder vorbeigeht. Ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nicht nur mir so geht, sondern dass vielleicht andere Genesungsbegleiter das vielleicht ähnlich sehen könnten.
Ja, wahrscheinlich, ne? Also, weil man weiß, es ist ein Teil der Krankheit und jetzt nicht der Persönlichkeit.
Ja.
Und es ist nicht gegen denjenigen, der vor einem steht, gerichtet. Es geht gerade nicht anders.
Es geht gerade nicht anders, genau.
Ja, ja. Was ist dir ganz besonders wichtig bei den Kontakten zu den Patientinnen?
Also, als ich als ambulante Betreuerin gearbeitet habe, habe ich mich daran orientiert, was mir bei meiner ambulanten Betreuerin gut getan hat. Und als ich hier im TWW angefangen habe, habe ich mir überlegt, was eigentlich für Patienten wichtig sein könnte. Ich habe dann an meine Krankenhausaufenthalte gedacht und mich gefragt, was mir damals gefehlt hat. Jetzt biete ich das an, was mir damals im Krankenhaus gefehlt hat. Freundliche Gespräche, in denen jemand mir zuhört, mir aber auch Hoffnung gibt. Jemand, der einfach mal mit mir zusammensitzt oder spazieren geht, wenn ich mich zum Beispiel total einsam fühle. Manchmal bringen wir auch einfach etwas Abwechslung in das Krankenhausdasein. Es gibt ja öfter auch etwas Leerlauf oder sogar Langeweile im Krankenhaus. Auf jeden Fall ist mir das als Manikerin manchmal so gegangen. Und dann halte ich den Austausch über unsere Krankheiten für wichtig. Vielleicht kann ich Ihnen zeigen, dass es Wege gibt, mit der Krankheit umzugehen. Und vor allem, dass es auch ein gutes Leben trotz Krankheit geben kann. Das interessiert Sie öfter bei mir, wie ich es geschafft habe, aus den Krisen zu kommen. Ich glaube, mir hätten solche Gespräche damals sehr gut getan. Vielleicht hätte ich dann auch nicht so lange gebraucht, um meine Krankheit zu akzeptieren. Vielleicht kann ich auch unsere Patientinnen dabei unterstützen, dass für sie wieder ein gutes Leben möglich ist oder sein kann. Vor allem möchte ich den Patientinnen Hoffnung geben. Wir brauchen in Krisen Hoffnung, denn wenn wir selbst keine Hoffnung haben, brauchen wir Menschen, die diese Hoffnung für uns haben. Manchmal geht es aber auch nur darum, die Krise einfach miteinander auszuhalten. Einfach da zu sein. Psychische Krisen gehen auch mit den besten Medikamenten und der besten Psychotherapie nicht schnell vorbei. Genesung braucht Zeit und diese Zeit kann sehr lang werden. Deshalb bin ich auch froh, wenn ich hier im TWW sehe, wie viel Geduld und Mühe sich Psychiaterinnen, Therapeutinnen und Pflegende geben, um unsere Patientinnen bei ihrem Weg aus der Krise zu begleiten. Das habe ich damals nicht immer so empfunden, wenn ich an meine Aufenthalte im Krankenhaus denke. Aber ich tue nicht nur etwas für Patientinnen. Sie tun auch etwas für mich. Ich lerne viel von ihnen. Es sind immer unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Schicksalen, was die Arbeit auch so interessant macht. Außerdem geben mir meine Arbeit und auch die positiven Rückmeldungen selbst Stabilität.
Und ich kann mir auch vorstellen, allein zu merken, ich bin nicht allein mit meiner Krankheit oder es geht auch anderen so, das kann ich mir vorstellen, ist auch ein großes Plus. Aber ja, was für ein Geschenk. Ja. Reagieren denn alle Patientinnen gleich auf das Angebot der Genesungsbegleitung? Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt eine Besprechung, ihr stellt euch als Team ja auch vor, wenn die PatientInnen in die Klinik kommen für einen stationären Aufenthalt und dann sprichst du die PatientInnen an. Manche machst du das mehrfach, du bist da sehr frei in der Gestaltung. Reagieren alle PatientInnen gleich oder wie reagieren sie generell darauf, dass du da bist? Weil ich kann mir vorstellen, viele wissen ja auch gar nicht, dass es so etwas wie Genesungsbegleitung gibt. Deswegen finde ich das auch nochmal interessant zu hören.
Also die meisten reagieren positiv. Sie sind anfangs erstaunt, dass es so etwas gibt. Aber nach den ersten Gesprächen kommen viele immer wieder zu mir. Mhm. Viele sagen mir auch, dass ihnen unsere Gespräche gut tun. Ich weiß nicht, ob sie mich als eine von ihnen sehen. Aber manche tun das vielleicht. Mhm. Sie fragen ja auch öfters nach meinen Erfahrungen, vor allem auch danach, ob es denn irgendwann wieder besser wird und wie das bei mir funktioniert hat. Und andere wiederum lehnen es auch anfangs ab, aber kommen dann später selbst zu mir. Vielleicht ist es ja auch manchmal am Anfang, wenn man gerade angekommen ist, auch noch zu viel. Vielleicht müssen sie erst mal ankommen und sich etwas eingewöhnen. Weil gerade wenn man neu ist, ich stelle mich ja den neuen Patienten oft vor und erkläre ihn so ein bisschen. Und das kann manchmal auch zu früh sein und zu viel am Anfang. Ist so. Aber die meisten reagieren positiv so.
Nun haben wir diese Folge ja auch Rahmen einer Staffel, die wir zum Thema Depression produzieren. Warum ist denn aus deiner Sicht die Genesungsbegleitung wichtig für Menschen mit einer depressiven Erkrankung?
Also erstmal im Allgemeinen, denke ich, können wir GenesungsbegleiterInnen bei allen psychischen Krankheiten unterstützen. Aber es kommt natürlich auch darauf an, an welcher psychischen Krankheit man leidet oder die Menschen leiden. Danach richtet sich ja auch die Unterstützung. Ich denke, dass ein Mensch mit einer Depression etwas anderes braucht als ein Mensch, der vielleicht gerade psychotisch ist oder vielleicht ein Mensch, der gerade in einer Manie ist. Oft kann es ja so sein, dass eine Depression zu Antriebslosigkeit führen kann. Jeder Handgriff wird zu viel. Die Depression kann ja lähmen und einen unfähig machen, aktiv zu sein. Ein Patient hat mir mal gesagt, er fühle sich morgens so, als ob Beton auf ihm läge und der Beton sei noch mit Betonseilen um ihn herum festgeschnallt. Das fand ich ganz eindrücklich, fand ich auch ein schönes Bild so. Ich kann das verstehen, denn ich erinnere mich noch, dass ich in meinen depressiven Phasen von einem gelungenen Tag jetzt sprechen kann, wenn ich es geschafft habe, morgens aus dem Bett zu kommen, mir einen Kaffee zu machen und dann mit dem Kaffee wieder zurück ins Bett und die Decke über den Kopf zu ziehen. Mehr ging nicht. Und das war schon ein gelungener Tag. Da kann ich heute als Genesungsbegleiterin etwas unterstützen und die Patientinnen ein bisschen probieren zu motivieren. Ich gehe immer wieder auf sie zu, biete ein Gespräch an oder eine kleine Aktivität und ich nehme es ihnen auch nicht übel, wenn sie das ablehnen, auch wenn sie das mit sehr deutlichen Worten tun. So ist das in einer Depression. Sie macht nicht fröhlich. Dann komme ich einfach nach ein paar Tagen wieder. Manchmal fragen sie mich auch, wie es denn mir in meinen depressiven Phasen gegangen ist. Und natürlich kommt das öfters vor, was mir geholfen hat. Und manchmal kann ja die Depression auch dazu führen, dass Patientinnen ein sehr negatives Bild von sich selbst bekommen. Sie haben das Gefühl, dass sie nichts können, dass niemand sie schätzt, dass sie nichts wert sind. Und auch darüber können wir viel reden. Auch da versuche ich, sie etwas von diesen Gedanken und Gefühlen abzubringen.
Wir haben in anderen Folgen auch schon mal über das soziale Umfeld der Patientinnen gesprochen und über die Bedeutung. Jetzt nochmal aus deiner Sicht, welche Rolle spielen denn auch Angehörige in der Genesung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und insbesondere im Falle einer Depression?
Also erstmal mit einer psychischen Krankheit in der Familie umzugehen, würde ich sagen, ist erstmal für alle Angehörigen schwierig. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wer in der Familie betroffen ist. Ob es kleine Kinder sind, erwachsene Kinder, der Lebensgefährte oder ob es Geschwister sind. Ich denke, je nachdem brauchen sie unterschiedlich viel und unterschiedliche Art von Unterstützung auch. Angehörige, finde ich, sind sehr wichtig für die Betroffenen. Denn die Depression eines Familienangehörigen kann eine große Belastung für ihre Angehörigen sein. Zum Beispiel die Kinder betroffen sind und aber noch zu Hause leben. Dann müssen die nicht erkrankten Angehörigen zum Beispiel den Alltag ganz alleine organisieren und wissen oft nicht, wie es weitergehen soll. Denn die Betroffenen können sich zu nichts aufraffen, bleiben den ganzen Tag im Bett. Und wenn es quasi erwachsene Kinder sind, wollen sie vielleicht auch nicht ausziehen oder können sich nicht dazu aufraffen, eine eigene Wohnung zu suchen. Das kann zermürbend sein. Das liegt an der Krankheit, ne, an der Depression und trotzdem kann es schwierig sein, nicht? Aber auch wenn sie eine eigene Wohnung haben und sich aber nie melden. Und natürlich kommt es bei der Frage der Wohnung auch darauf an, einfach ob es kleine oder erwachsene Kinder sind. Außerdem können depressive Menschen manchmal auch wenig freundlich sein, also viel nörgeln und mit nicht zufrieden sein. Das ist natürlich die Krankheit, ne? Nicht falsch verstehen. Und ich finde, man darf es den Betroffenen nicht übel nehmen. Aber es kann natürlich trotzdem auch schwierig sein für Angehörige, das über einen längeren Zeitraum auszuhalten. Ja. Bitte nicht falsch verstehen.
Ja. Ich habe das natürlich nicht umsonst gefragt oder auch das Thema auf Angehörige gebracht, denn du engagierst dich auch zusammen mit deiner Mama sehr stark für die Zusammenarbeit mit Angehörigen. Woher rührt dieses Engagement und was genau machst du in der Angehörigenarbeit?
Erstmal bin ich natürlich durch meine Mutter beeinflusst. Es gab auch schwierige Zeiten für uns. Ich habe mitbekommen, wie schlecht es ihr ging, welche Sorgen sie sich gemacht hat. Und deshalb kam es auch zu Spannungen zwischen uns. Symptome einer psychischen Krankheit können ja manchmal sehr ungewohnt und auch sogar beängstigend sein. Das ganze normale Familienleben wird durcheinander gerüttelt. Meine Mutter kannte anfangs die Symptome meiner Krankheit nicht und wusste auch nicht, wie sie darauf reagieren sollte. Sie bekam ja auch von niemandem Hilfe. Ende der 90er Jahre sprachen PsychiaterInnen ja nicht oder nur sehr selten mit Angehörigen. Und als wir dann angefangen haben, miteinander zu sprechen, haben wir beide verstanden, dass es für sie, aber auch für mich nicht gut ist, wenn es ihr schlecht geht, wenn sie hilflos und uninformiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in anderen Familien passiert. Deshalb versuche ich heute, Angehörige zu unterstützen. Nicht aus Selbstlosigkeit, das ist mir ganz wichtig, sondern aus ganz egoistischen Gründen. Weil ich selbst weiß, dass man besser andere Menschen unterstützen kann, wenn es einem selber ganz gut geht. Also muss ich auch ein Interesse daran haben, dass es meiner Mutter ganz gut geht. Wie meine Mutter sind auch heute die Angehörigen anfangs überfordert mit den Symptomen. die bei einer psychischen Krankheit auftreten können. Wie sollen sie sich verhalten? Wird sich das jemals wieder ändern? Ich versuche, den Angehörigen etwas verständlich zu machen, warum sich ihre Tochter oder ihr Ehemann plötzlich so anders verhalten. Vor allem probiere ich ihnen zu erklären, dass sich ihr Kind oder Ehemann jetzt nicht total verändert hat, sondern dass es Krankheitssymptome sind, die auch wieder vorbeigehen können. Ich bitte sie daran zu denken, dass der Mensch, den sie kennen und lieben, immer noch da ist, dass sich nur leider die Erkrankung darüber gelegt hat und dass sich das aber auch wieder ändert oder ändern kann. Angehörigen sollten Verständnis haben, aber das Verständnis muss nicht bedeuten, dass sie alles tun müssen, was wir Betroffenen wollen oder fordern. Weil das hilft uns nicht, sondern belässt uns in Abhängigkeit und macht uns eher hilflos. Zum Beispiel, nenne mal ein Beispiel.
Ja, gern.
Angehörige beklagen sich manchmal, dass ihr Kind sie 10-mal am Tag anruft. Aber sie trauen sich nicht, ihrem Kind zu sagen, dass sie das nicht möchten, weil ihr Kind dann sauer werden könnte. Und wenn ich dann sage, naja, dann wird ihr Kind halt mal sauer. Das geht auch wieder vorbei. Mhm. Dann sind sie erstaunt. Und da kommen sie nicht drauf. Sie denken, es wird sauer und, ne, und so. Oder ein anderes Beispiel. Oder die Kinder wollen nicht von zu Hause ausziehen. Oder sie wollen nicht von zu Hause ausziehen, weil sie das alles überfordert. Oder sie werden auch sauer, wenn die Angehörigen ihnen das vorschlagen. Angehörige wissen oft nicht, ob sie darauf bestehen dürfen, dass der Betroffene auszieht oder nicht. Und da probieren wir, die Angehörigen zu stärken. Sie haben auch ein Recht auf ein gutes Leben. Auch hier haben sie oft Angst vor der Reaktion des Betroffenen. Aber wir versuchen, ihnen zu erklären, dass nicht immer alles genauso laufen kann, wie die Betroffenen es wollen. Man kann aber zum Beispiel den Betroffenen dabei unterstützen, etwas zu finden.
Ja.
Bei einer Wohnungssuche zum Beispiel.
Ja, oder nach einer Einrichtung schauen. Oder, also.
Genau. Mhm. Angehörige dürfen und sollen Grenzen setzen, auch wenn das die Betroffenen wütend macht. Das ist wichtig für uns. Wenn ich manisch bin, habe ich selber keine Grenzen. Mhm. Weil zu viel Verwirrendes in meinem Kopf passiert, dann ist es für mich wichtig, dass die Umwelt Grenzen setzt, aber bitte freundlich. Natürlich war ich auch erstmal wütend, als meine Mutter angefangen hat, Grenzen zu setzen. Aber diese Wut geht auch vorbei. Heute bin ich froh, dass sie das damit angefangen hat, Grenzen zu setzen. Daraus habe ich gelernt. Ich habe oft den Eindruck, dass es Angehörige erstaunt, aber auch befreit, wenn ich als Betroffene ihnen sage, dass sie nicht immer nur Rücksicht auf ihre Kinder nehmen müssen, zum Beispiel Kinder. Ich versuche den Angehörigen auch zu erklären, dass sie nicht immer alles für uns tun sollten. Wir können oft mehr, als die Umwelt uns zutraut. Und wenn wir etwas mal nicht so gut machen, dann lernen wir daraus. Mhm. Und ganz wichtig ist mir, den Angehörigen zu sagen, dass sie auch auf sich achten sollten. Es hilft uns Betroffenen nicht, wenn unsere Angehörigen krank werden, traurig und hilflos oder auch wütend sind. Das wissen meine Mutter und ich sehr gut. Angehörige haben mir auch schon mal gesagt, dass sie es gut finden, dass ich ihnen erlaube, auch an sich zu denken. Deshalb finde ich es auch sehr gut, dass die Psychiaterinnen im TWW Angehörigengespräche führen und dass es eine Angehörigengruppe gibt. Das hätte meiner Mutter damals bestimmt gut getan. Bei der Angehörigengruppe nehme ich auch teil. Meine Mutter hat damals aus Frust ein Buch für Angehörige geschrieben. Und danach sind wir öfter gemeinsam zu Vorträgen eingeladen worden und haben gemerkt, dass viele Angehörige sich dafür interessieren, wie wir beide gelernt haben, mit meiner Erkrankung umzugehen. Deshalb haben wir dann auch vor ein paar Jahren angefangen, Online-Gesprächsgruppen für Angehörige anzubieten. Das scheint vielen Angehörigen gut zu tun.
Oh, ich muss mich mal sammeln, weil ich habe ein Buch von deiner Mutter gelesen. In den Shownotes, in der Beschreibung des Podcasts werden wir auch den Titel auflisten. Da kann jeder nochmal nachschauen und auch die Internetseite eures Angehörigenblogs. Und dann bist du für mich, finde ich, du bist ja in doppelter Hinsicht ein Geschenk, einmal für die Patientinnen, weil du die Innensicht hast und Patientinnen während eines klinischen Aufenthalts betreust, aber gleichzeitig auch Angehörige. für die das ja oft auch eine neue und sehr belastende Situation ist, weil natürlich will man für PartnerInnen da sein, man will für Kinder da sein, aber wie bei vielen Krankheiten darf man sich da auch selbst nicht vergessen. Henriette, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich freue mich für alle, dass du Genesungsbegleiterin geworden bist, weil es ein großes Geschenk ist, dass dich der Beruf gefunden hat und du ihn dann auch. Ja, herzlichen Dank, dass du auch hier warst. Ich weiß, das war keine einfache Sache für dich, in einem Interview hier zu sein. In diesem Sinne auch nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit, für dein Engagement und dafür, dass du so für andere da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Diagnose Kopfsache. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren TWW-Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt oder uns auch ein Feedback dalasst. Alle Folgen findet ihr auf Spotify, Apple und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert auch gerne unseren Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Schaut auch gerne auf unsere Website unter tww-berlin.de, wenn ihr mehr zum Thema Depression erfahren wollt. Ihr findet dort und auch in unseren Shownotes eine Reihe von Adressen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr selbst von einer depressiven Erkrankung betroffen seid oder auch als nahestehende Person Unterstützung und Rat sucht. Bis dahin, alles Gute!